Hallo und herzlich willkommen zur 287. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem europäischen Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute gibt es eine Kurzausgabe, sehr kurz, aus Gründen, die ich gleich erläutern werde. Es geht sehr wenig um Essen, dafür sehr viel mehr um Zahlen in diesem Podcast, also eigentlich auch gar nicht so viel anders als sonst. Ja, ich bin nämlich etwas krank und deswegen möchte ich heute nicht knapp anderthalb Stunden, die ich heute sicherlich gebraucht hätte, wenn ich über jedes Spiel einzeln etwas erzählen würde, hier verbringen. Insbesondere, weil ich danach das Ganze ja auch noch schneiden muss und das nochmal mindestens anderthalb Stunden dauert, auch wenn ich das mittlerweile ja sehr gestreamlined habe und ich da auch andere Podcaster durchaus ermutigen würde, möchte, Sachen wie Euphonic beispielsweise zu benutzen, die Ass und sowas rausschneiden. Das ist eine so große Hilfe, das kann man sich nicht vorstellen. Ich wollte das am Anfang auch nicht akzeptieren, aber also nur so, ja, falls ihr selber einen Podcast habt oder jemanden kennt, der einen Podcast hat und euch nervt das vielleicht etwas, dass da ständig Ass drin sind. Ich persönlich habe die früher per Hand immer rausgeschnitten, also zu, sagen wir, 80%, denn nicht immer habe ich das mitbekommen und das war unglaublich viel Arbeit und mit Euphonic geht das durch. Deutlich schneller, aber es braucht am Ende dann doch noch ein bisschen Zeit, bis ich das alles geschnitten habe, die Kapitelmarken hinzugefügt haben, hochgeladen und so weiter und da fühle ich mich im Moment nicht ganz so fit für, denn am letzten Freitag sind meine Frau und ich losgefahren, um Nachos zu kaufen, denn dreimal im Jahr gibt es bei uns ja überbackene Nachos, nämlich immer zum Super Bowl, zum Start der NFL-Saison und zum wichtigsten Spiel des Jahres. Das ist natürlich, wenn meine Ohio State Buckeyes gegen die Michigan Wolverines spielen. Und dafür brauchen wir ganz bestimmte Nachos. Die gibt es bei uns in einem ganz speziellen Supermarkt. Schlemmermarkt-Freund. Der Besitzer ist tatsächlich Freund. Deswegen, ja, der Name da extrem passend und ja, die haben sehr viele Spezialitäten. Da sind wir wieder mit dem Bus hingefahren. Früher haben wir da ja ganz in der Nähe gewohnt, aber mittlerweile müssen wir da mit dem Bus hinfahren. Wir können auch zu Fuß hinlaufen, muss man ehrlich sagen, aber wäre dann doch, wenn eine halbe Stunde, wird man da doch locker hin brauchen und mit dem Bus sind es irgendwie 4 Stationen. Das geht sehr gut. Diesmal auch keine komischen Leute unterwegs. Und ja, auf dem Rückweg haben wir gedacht, ja, dann können wir doch schnell in die Stadt abbiegen, nicht zu uns hochlaufen, wenn man so will, sondern wir biegen einmal links ab, gehen in die Stadt. Wir brauchen noch neuen Haselnusskaffee. Haselnusskaffee, ja, hier die Entdeckung des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mittlerweile hier ein absolutes Mussgetränk geworden. Sehr, sehr lecker. Nicht gerade günstig, muss man auch sagen. Wir haben dafür ein Kaffeespezialitätengeschäft hier in der Stadt und der riecht das so wunderbar. Ist ganz toll. Wir haben diesmal auch keine Schokolade gekauft. Das ist auch ganz gut. Und danach sind wir zum Essen nochmal kurz über den Weihnachtsmarkt gegangen, der quasi auf dem Heimweg war und haben uns da ein kleines Handbrot gekauft. Und am Abend gab es auch noch ein paar Chips. Und ich glaube, ich habe das in der Kombination nicht ganz so gut vertragen, denn am Samstag war ich wirklich todkrank. Mir ging es wirklich, wirklich nicht gut mit Verdauungsproblemen, nennen wir es mal. Insbesondere mir war eiskalt. Also mir war wirklich so kalt, dass ich gedacht habe, ich ja, bin hier in einem Blizzard. Und was dann ja wunderbar hilft, ist, wenn man in eine schön heiße Wanne geht. Das war auch sehr, sehr gut. Das Problem war, man muss irgendwann aus dieser Wanne ja wieder raus. Und ich bin wirklich dreimal fast umgekippt, weil mein Kreislauf da zusammengebrochen ist. Das war nicht sehr schön, die ganze Sache. Ja, und dadurch gab es dann auch keine Nachos, sondern nur ein bisschen Salzstangen und Joghurt. Ja, dazu habe ich Ohio State Michigan. Wir haben auch nochmal gewonnen gegen Michigan. Das ist ja ganz großartig eigentlich, aber ich habe es fast verschlafen, weil ich wirklich so fertig war, dass ich direkt nach Abpfiff auch sofort ins Bett gegangen bin und auch nicht sehr gut geschlafen habe. Am Sonntag und auch am gestrigen Montag ging es dann langsam besser und ja, heute bin ich dann auch noch zu Hause geblieben, aber ich habe zumindest zum Mittag mal wieder feste Nahrung zu mir genommen. Wir sind einmal essen gegangen nebenan und ja, ich hätte vielleicht dann doch eine andere Wahl. Das Curry, was ich hatte, war dann doch etwas spicy, aber ich habe es bisher sehr gut vertragen. Also da ja, denke ich mal, dass ich morgen wieder bei meiner Arbeit aufschlagen kann. Aber daher mache ich heute eine kleine Kurzfolge, um ja, mich da doch noch etwas weiter schonen zu können. Das Problem war am Wochenende, ich hatte Bereitschaftsdienst und glücklicherweise ist da nichts passiert. Wenn da was passiert wäre, ich hätte echt Probleme gehabt, nach Neumünster ins Labor zu kommen. Ich denke, da hätte ich ein Taxi genommen, weil ja, so Autofahren hätte ich mir da irgendwie nicht zugetraut. Wenn ich erstmal da gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen, aber da hinzukommen, das wäre, glaube ich, ein bisschen unangenehm gewesen. Aber glücklicherweise alles gut gegangen. Es ist nichts passiert am Wochenende. Einiges passiert ist allerdings in der NFL, was News und Transaktionen anging. Und ja, die schauen wir uns doch jetzt mal kurz an. Am letzten Dienstag haben wir erfahren, dass die New Orleans Saints doch stabil bleiben und nicht Justin Tucker holen, sondern sie haben Kate York auf den Practice Squad entlassen, der ja zusammen mit ihm beim Workout war. Ja, Blake Rupi, der wurde dann entlassen, was ja da dann wenig überraschend kam. Hat sich zumindest sehr, sehr nett bedankt in einem Post, dass ja er doch sich sehr dankbar ist, dass die New Orleans Saints ihm als Undrafted Free Agent da eine Chance gegeben haben. Am Mittwoch ein anderer Kicker, der entlassen wurde, nämlich Lucas Heffrasik von den Green Bay Packers. Ja, da ist ja Brent McManus wieder fit, deswegen Heffrasik, der vielleicht noch die bessere Wahl gewesen wäre, weiß man nicht, ist da vom aktiven Roster zumindest entlassen worden. Ich glaube, den Namen hören wir gleich nochmal. Special-Team-Spieler der Woche werden immer am Mittwoch bekannt gegeben und diesmal zwei Kicker getroffen, nämlich einmal in der AFC von den Patriots, Rookie Andy Borogales, Andres eigentlich heißt er, und in der NFC Zane Gonzalez von den Atlanta Falcons. Ein Preis wird vergeben für den besten College-Football-Punter und auch für den besten College-Football-Kicker und dafür sind die drei Finalisten bekannt gegeben worden. Bei den Panthern, da ist es der Ray Guy Award, sind es diesmal Brett Thorson von den Georgia Bulldogs, Evan Crenshaw von den Troy Trojans und Palmer Williams von den Baylor Bears. Und ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich bekommt den Preis Brett Thorson. Das wird wieder so ein Ray Guy Troy Taylor Award sein, die beide den Preis verdient hätten, aber vielleicht nicht genau in der Saison, wo sie den bekommen hatten. Und bei Brett Thorson finde ich es auch, der hätte den vielleicht letztes Jahr verdient und dieses Jahr bekommt er ihn wahrscheinlich. Ich persönlich würde den Preis allerdings Evan Crenshaw geben von den Troy Trojans. Wir müssen ja auch mal mit den kleinen Teams gehen, denn ja, was der bei sehr, sehr viel mehr Chancen gezeigt hat, finde ich doch deutlich überragender als Brett Thorson, der halt bei Georgia spielt. Und wenn man ehrlich ist, da puntet man dann auch nicht ganz so viel. Palmer Williams bei Baylor auch nicht so viel im Einsatz gewesen. Auch vollkommen verdient, dass der hier im Finale quasi steht des Ray Guy Awards. Aber ja, meine Daumen sind gerückt für Evan Crenshaw, der übrigens ein Amerikaner ist, kein Australier. Im Gegensatz zu Brett Thorson. Wir kommen zu den Kickern, die bekommen den Lou Groza Award, Lou Groza bei Ohio State auch gespielt. Da sind im Finale Aiden Burr von den Georgia Tech Yellow Jackets, dann Kensei Matsuzawa von Hawaii, Go Warriors, Rainbow Warriors, und Tate Sandell von den Oklahoma Sooners. Da bin ich doch relativ klar der Meinung, an wen den Preis gehen sollte, nämlich an dem kleinsten von diesen drei Spielern, nämlich Tate Sandell von Oklahoma. Der hat dieses Jahr unter anderem 7 von 7 Field Goals aus 50 oder mehr Yards getroffen und insgesamt nur ein einziges Field Goal in diesem Jahr daneben gesetzt. Ist, ich glaube, das waren 45 Yarder oder ähnliches. Also da finde ich, wäre der Preis sehr angemessen an Tate Sandell. Auf Platz 2 für mich da Kensei Matsuzawa, der ja The Tokyo Toe ja genannt wird, eine kleine Heisman-Kampagne auch am Laufen hat, denn der ist mittlerweile 25 von 25, hat einen NCAA-Rekord eingestellt für die meisten Field Goals in Folge zum Start einer Saison. Kann er vielleicht ja noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß nicht, wie Hawaii steht, ob die für einen Bowl qualifiziert sind. Schauen wir mal. Ja, aber der hat noch gar keinen Kick daneben gesetzt. Auch alle Extrapunkte waren bei dem erfolgreich. Und Aiden Burr auch vollkommen zu Recht hier in dieser Liste. Der ist bisher 22 von 25 Field Goals, 55 Yards. Da sein längstes inklusive dem wunderbaren Game Winner gegen, ich habe die Mannschaft leider gerade vergessen, gegen hier, das Game Winning Field Goal gegen, war irgendein großes Spiel. Alabama? Georgia? Ich weiß es nicht, tatsächlich nicht mehr. War der relative Anfang der Saison. Wir kommen zum Donnerstag. Da hat Will Lutz seinen 3-Jahres-Vertrag, ja, den habt ihr schon vor 2 Wochen, wurde bekannt gegeben, dass er den verlängert hat. Aber jetzt sind Vertragsdetails rausgekommen. 3 Jahre, 16,1 Millionen. 5,2 Millionen davon sind Signing-Bonus und insgesamt sind 9 Millionen der 16,1 Millionen garantiert. Also das ist doch ein guter Deal, ich denke, für beide Seiten. In der Canadian Football League haben die Ottawa Redblacks einen Panther auf das aktive Roster gesigned. Die läuft ja gerade die Off-Season, nämlich Noah Gettman, den wir aus der MAC-Action kommen. Der hat mich bei den Akron Zips im College gespielt. Am Freitag haben die Rams etwas gemacht, was wir schon länger erwartet haben, nämlich Joshua Carty entlassen. Ja, der war ja da immer noch auf dem Roster drauf, aber Harris Mavis hat sich da ja in den letzten Wochen durchgesetzt und den Rosterplatz hat man dann jetzt freigemacht. Die Packers hingegen haben Lucas Herrick zurückgeholt, nämlich auf den Practice Squad. Also der bleibt da zumindest auf der Gehaltsliste und bekommt jetzt seine gut 13.000 in der Woche. Bei den Washington Commanders ist Tyler Ott, das ist der Longsnapper, angeschlagen. Deswegen hat man mit Zach Treiner einen neuen Longsnapper, zumindest auf das Practice Squad, geholt. Und damit sind die Washington Commanders das erste Team, das alle drei Positionen, also Longsnapper, Panther oder Kicker und Kicker in dem Fall, auf dem Practice Squad in dieser Saison gefüllt hat. Am Samstag kam dann die große Nachricht, eigentlich kam sie schon Freitagabend raus, aber ich habe es hier für den Samstag drin. Man hat die New Orleans Saints, haben sich nämlich entschieden, welchen Kicker sie am Sonntag in Miami auflaufen lassen werden. Und sie haben sich für, ja, Friend of the Show hätte ich ein bisschen übertrieben gesagt, aber zumindest Friend of the Show ist sein Trainer, nämlich Tyke Glieder. Man hat sich für Charlie Smith, den Nordiren, entschieden. Oh, so ein bisschen problematisch, er wird immer als Ire verkauft, aber wenn ich mich recht erinnere, der kommt aus Nordirland eigentlich, also ja, schauen wir mal. Aber Charlie Smith, der Ire, sagen wir einfach, ist jetzt auf das Game Day Roster befördert worden von den New Orleans Saints und hat dann ja auch ein sehr denkwürdiges Spiel abgeliefert im strömenden Regen von Miami. Am gestrigen Montag haben wir dann noch gute Nachrichten für Joshua Carty gehabt, der hat die Waiver geklärt und ist von den Rams wieder unter Vertrag genommen worden. Zumindest auf dem Practice Squad ist er da dann noch drauf. Das ist ja dann zumindest ein kleiner Trostpreis erstmal für ihn. Also man hat ihn da noch nicht komplett abgeschrieben. Komplett abgeschrieben habe ich mittlerweile die Situation mit dem professionellen oder semi-professionellen American Football hier in Europa. Denn heute ist gerade die Pressemitteilung reingekommen, dass es eine neue Liga gibt, nämlich American Football League Europe, The League Europe auch genannt. Also ich habe komplett den Überblick verloren, ob jetzt ELF, EFA, irgendwas mit Europa, wer auch immer da spielt. In dieser Liga sollen unter anderem wohl Teams wie die Rushdorf Panthers oder auch Ryan Fire dabei sein. Dazu auch Monaco, okay. Und ein Team aus der UK und Österreich, Frankreich, Deutschland. Ja, League Headquarters sind wohl in Hamburg oder sind in Hamburg. Das Ganze ein Family Office aus den, ihr müsst den Press Release einfach mal lesen. Ihr werdet begeistert sein. Da kümmern sich andere Podcasts drum, die werden da sicherlich einen Gesprächsbedarf haben. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da ja das eine oder andere, die eigen oder andere Augenbrauen etwas hochgezogen wird. Hoffe ich zumindest, denn also dieses Chaos, das ist ja Wahnsinn. Ich bleibe dann doch beim GFL Football, Go Canes. Mal dazu. Ja, Kurzfolge, deswegen komme ich jetzt schon mal kurz auf die Statistiken und wir machen den Onside-Kick. Danach geht es aber nochmal um einige Besonderheiten, die wir an diesem Spieltag erlebt haben. Onside-Kick to start the second half. He's got an onside-kick here and it's loose. Oh, we get an onside-kick to start the second half. Ja, und wenn ich euch die Statistiken vorlesen soll, dann sollte ich die vielleicht auch aufmachen. Wir haben an diesem Wochenende insgesamt 52 Field Goal Versuche gehabt. Davon waren 47 erfolgreich. Das bedeutet, dass 5 daneben gegangen sind. Trefferquote damit bei 90,4%. Das ist sehr viel besser als der Saisonschnitt, der jetzt bei 85,1% liegt, welches auch noch ganz hervorragend ist. Auch bei den Extrapunkten ist man besser als der Saisonschnitt, da allerdings nur sehr knapp. Man hat 3 Extrapunkte daneben gesetzt bei 69 Versuchen. Trefferquote damit 95,7%, Saisonschnitt 95,3%. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass die Anzahl an Touchbacks deutlich nach oben gegangen sind. Wir waren ja am Anfang der Saison irgendwo so bei deutlich unter 15%. Jetzt mittlerweile sind wir in dieser Woche bei 18,7% Touchbacks gelandet und das treibt den Saisonschnitt dann auch hoch, der jetzt bei 17,6% liegt. Wir haben immerhin 5 20er Touchbacks gehabt in dieser Woche, insgesamt schon 58 in dieser Saison. Allerdings auch wieder 2 Kicks out of bounds und einer der zu kurz war. Wir hatten einen 83 Yard, ich glaube, es war ein Touchdown. War es ein Touchdown, Return, Kickoff, Return, Touchdown? Werden wir gleich, nee, werden wir nicht erfahren. Das sollte ich vielleicht tatsächlich in meine Liste mal hier mit aufnehmen. Kommt, glaube ich, gleich noch. Weil es nicht der längste war. Wir hatten zwei Onside-Kicks, davon einer, der recovered wurde. Darauf kommen wir aber gleich ganz sicher nochmal zu sprechen. Das längste Field Goal an diesem Wochenende. Kurz überlegen, vielleicht weiß es jemand. Wenn die Antwort jetzt im Gehirn Chase McLaughlin von den Tampa Bay Buccaneers war, dann war es richtig. 57 Yards gegen Arizona. Danach Nick Folk, Cameron Dicker, Jason Myers und Charlie Smith jeweils aus 56 Yards erfolgreich. Längster Punt kam gleich im ersten Spiel, nämlich von den Green Bay Packers, ein 72 Yard Punt von Daniel Whelan am Thanksgiving-Tag. Der beste Power Punter, auch Daniel Whelan von Green Bay, mit einem Power Punt-Schnitt von unglaublichen 67 Yard bei 2 Power Punts. Dann deutlich dahinter Ryan Wright von Minnesota mit 3 Powerpunts für 55 Yards und dann Austin McNamara auch 3 Powerpunts für die Jets, 53,7 Yards. Kein Punt wurde geblockt. Wir hatten insgesamt 9 Punts in die 5 und insgesamt 3 kritische Punts. Der schlimmste davon, glaube ich, durch Bryce Behringer von den Patriots im Monday Night Game. 4 Punts sind gemacht worden. Es gab 9 Returns, die länger waren als 15 Yards, inklusive Marcus Jones mit einem Touchdown über 94 Yards, auch im Monday Night Game gegen die New York Jets, hätte ich fast gesagt. Nee, es waren die New York Football Giants. Kickoff Return, gucke ich gerade. Nein, es war kein Touchdown. Der 83 Yard Return von Isaiah Williams gegen die Atlanta Falcons, der ging an die Atlanta 15 Yard Linie dann. Am Ende. Wir hatten interessanterweise jede Menge Kicker- oder Panther-Tackles. Es sind hauptsächlich Kicker-Tackles, nur ein Panther-Tackle. Das kam durch Logan Cook. Auch da werden wir gleich nochmal ganz kurz drüber reden müssen, denn der gute Logan ein bisschen in eine Kontroverse verwickelt gewesen in diesem Spiel der Jacksonville Jaguars. Auch noch im Einsatz gewesen, der sein Gegenüber, wenn man so will, auf der Kicker-Seite, Joey Sly. Der hat einen Tackle gehabt, ebenso eins Ryan Fitzgerald von den Panthers, Cameron Dicker von den Chargers und Riley Patterson von den Miami Dolphins. Insgesamt sind wir damit bei 47 Kicker-Tackles in dieser Saison. Da helfen die 5 also doch schon mal richtig. Wir hatten mal wieder kein Fake, zumindest geplanten Fake. Wir hatten einen Lauf von Jamie Gillen, der nicht so ganz geklappt hat, über den wir gleich natürlich nochmal reden werden. Und ich hatte schon erwähnt, Logan Cook ist einmal, ja, Ziel einer Kontroverse gewesen, ist nämlich auch einmal umgehauen worden. Im Spiel Jacksonville gegen Tennessee gab es eine Strafe wegen Roughing the Kicker, bei dem er durch Brown gefoult wurde und ja, später gab es noch einige andere Aktionen da. In dem Spiel hat sich übrigens auch der Longsnapper Ross Matejic kurzzeitig verletzt gehabt und ist dann ersetzt worden durch einen Spieler, dessen Namen ich leider jetzt so spontan nicht parat habe. Ich rede einfach einen kleinen Augenblick weiter, dann kann ich nämlich hier einmal durchklicken und werde dann erfahren, zumindest seinen Nachnamen, dass sein Ersatzmann Hamilton hieß. Ja, Fans der Jacksonville Jaguars wissen sicherlich, wer genau das ist. Der hat aber einen sehr guten Job gemacht, dafür, dass er der Ersatzmann war. Das müssen wir auch mal ganz deutlich hervorheben. Wir kommen zu den PFF-Grades, die habe ich gerade eingelesen. Bester Kicker laut PFF, nur noch ganz knapp, aber noch vorne. Brandon Aubrey vor Will Riker, der relativ wenig zu tun hatte jetzt am Wochenende. Chris Boswell, Chase McLaughlin, dann schon Nick Folk, der schleicht da langsam nach vorne. Ganz unten, müssen wir gucken, wer da noch aktiv ist, Michael Badgley, Daniel Carlson, Youngway Koo und, ja, das war es ja auch schon, Youngway Koo, der letzte aktive Kicker. Die anderen sind schon alle entlassen worden. Bei den Panther, bester Panther, kleine Lücke schon, aber ist noch aufzuholen. Daniel Whelan führt da von den Green Bay Packers vor Austin McNamara, vor den Jets, dann J.K. Scott und dann Braden Mann. Ganz unten, auch da muss ich wieder gucken, wer noch aktiv ist, Jordan Stout, Thomas Morstead und immer noch ganz unten, auch mit echt schon einem riesigen Loch, also zumindest für das Verhältnis da, Tressway von den Washington Commanders, der ist auch komplett im Doghouse bei PFF. Der hat keine ganz so miese Saison, also letzte Saison war der schon nicht besonders gut, aber So schlimm ist er jetzt dieses Jahr, finde ich jetzt nicht, dass er da ganz, ganz unten wäre und tatsächlich auch mit Abstand unten wäre. Ich will gerade mal gucken. Sein Grade ist 47,8. Dann der nächste Panther, der noch aktiv ist, Thomas Morstead, der hat immerhin 55,3. Also schon, ja, einiges an noch. Beste Hangtime, da hat J.K. Scott jetzt wieder die Führung übernommen. 4,78 Sekunden. Austin McNamara nur bei 4,75 Sekunden. Also ja, dann ein kleines Loch zu Corliss Waitman von den Steelers, 4,56. Und dann Daniel Williams von den Packers, 4,54. Schlechteste Hangtime weiterhin Torrey Taylor, 4,04 von den Bears. Dann Logan Cook, 4,10 Sekunden. Und Thomas Morstead, 4,14 Sekunden. Ja, das waren sie, die Zahlen der Woche. Es gab in dieser Woche natürlich aber einige interessante Plays, die wir nochmal ganz kurz, ja, zumindest anreißen wollen. Ja, zum einen möchte ich natürlich erwähnen, dass wir einen Doink-In hatten, und zwar einen, ja, sehr glücklichen Doink-In, muss man auch sagen, Matt Gay für die San Francisco 49ers, der frühere Washington Commander und davor Indianapolis Colts Kicker, tritt an aus 25 Yards. Das sollte man machen, auch wenn in Cleveland wirklich schlechtes Wetter war, mit einem sehr böigen, stürmischen Wind. Angegeben ist er bei mir mit knapp 35 Kilometern pro Stunde, Sekunde hätte ich fast gesagt, Kilometern pro Stunde, das sind dann aber wirklich nur die Durchschnittwindsachen, da sind halt deutlich heftigere Böen dabei. Ja, und das wäre Matt Gay fast zum Hängnis geworden. Aus 25 Yards donnert er den Ball an den linken Pfosten, aber von der springt er glücklicherweise noch knapp rein ins Tor und zählt dadurch. Und in der Statistik wird es so gar nicht auftauchen, denn leider Doink-Ins werden da nicht erfasst. Aber das ist ja auch eine Spendenkategorie, deswegen habe ich da natürlich sofort ein Plus 1 gemacht. Erwähnen wollen wir dann natürlich Nick Folk mit seinem Game-Winning-Field-Goal aus 56 Yards. Insbesondere, weil er vorher einen 55-Yarder zu kurz gesetzt hatte. War allerdings, wenn ich mich recht entsinne, in die andere Richtung des Feldes. Und auch da war in New Jersey das Wetter sehr, sehr schlecht. Also da vielleicht doch die letzten 2% nochmal durch Adrenalin rausgehauen und Nick Folk, ja, der erste Miss gehabt in dieser Saison aus 55 Yards, aus 56 Yards trifft er dann aber und dann zum Sieg. Es gab eine interessante Szene beim Spiel der Houston Texans, nämlich bei einem Extrapunkt von Kaimi Fairbairn. Der ist laut den Kommentatoren nicht gut gewesen, aber der Schiedsrichter hat gesagt, der Ball war doch drinne. Was war passiert? Der Ball ist über den linken Pfosten geflogen und ja, war jetzt drinne oder nicht? Wir schauen uns das Regelwerk nochmal an. Habe ich in meinem Buch natürlich auch. Das Buch übrigens, falls ihr da noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für irgendeinen verrückten Football-Fan haben wollt. Es sind noch ein paar zum Selbstkostenpreis bei mir im Shop, smk-blog.de, dann auf Shop gehen, zu haben. Und die würden im Moment auch noch, wenn die Post mitspielt, locker rechtzeitig zu Weihnachten ankommen. Also dran denken, da das zu machen. Also, wenn der Ball über den Pfosten geht, dann ist der in der NFL, also über den Upright, um das ganz genau zu sagen, über den Upright geht, dann ist der Ball gut. Das ist im College Football anders. Im College Football muss er zwischen den Innenbereichen des Upright durchgehen. Also wirklich durch das Innenseite des Tores. Da reicht es nicht, wenn er über den Pfosten geht. Da wäre er nicht gut in der NFL, aber würde das reichen. Nun muss man natürlich sagen, der Ball ist breiter als der Pfosten. Also ja, der Pfosten, das sind ja nur knapp 5 cm, wenn ich mich recht entsinne. Im Buch steht auch genau drin, wie dick der Pfosten ist. Ich meine, das waren 2 Inches. Und der Ball kann also schon in der Theorie nicht exakt über dem Pfosten sein, sondern ein Teil wäre dann auch schon draußen. Das Ganze passiert natürlich dann auch noch mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Sprich, das ist nur der Wimpernschlag direkt über diesem Pfosten dann zu sehen. Es gibt eigentlich nur eine einzige Person, die das am besten beurteilen kann, und das ist der Schiedsrichter, der da exakt drunter steht. Und wenn der die Arme hebt, dann ja, muss man dem vertrauen, dass der gut ist. Jede Kamera, die da ist, sagen die nicht exakt unter dem Pfosten ist, schwierig, denn da täuscht der Winkel immer. Aber also ich musste auch sagen, okay, das sah jetzt im ersten Moment nicht ganz so gut aus für Kaimi Fairbairn. Aber der Ball ist als gut gegeben worden und dementsprechend, wer sind wir, dass wir das anzweifeln sollten? Dann hatte ich erwähnt, dass es einige Probleme gab, ich sag mal, mit den Emotionen im Spiel der Jacksonville Jaguars und der Tennessee Titans. Und Logan Cook war da mittendrin. Da gab es einige Szenen. Es gab da auch einen langen Punt-Return. Da war Cook dann geblockt worden und einiges hin und her. Ein Spieler der Tennessee Titans, Chestnut, hat am Ende des Spiels gesagt, dass Logan Cook ihn während einer Auseinandersetzung am Seitenrand, das war, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, ob es eine Interception war und ein Kickoff-Return, da war Cook eigentlich gar nicht direkt involviert, aber der ist da dann auch mit reingestürmt und im Zuge des Spiels oder dieser Auseinandersetzung hat wohl Logan Cook zu Chestnut gesagt, dass er ihn umbringen würde. Nun, Chestnut war dann in der Meinung, sowas hätte er noch nie gehört. Weiß ich nicht. Also, ja, es sind da halt Kloppereien und da werden sicherlich Sachen gesagt, die man so jetzt nicht so ganz meint. Das soll Logan Cook jetzt nicht entschuldigen dafür, dass er, wie er auch zugegeben hat, er hat das nicht gesagt, dass er exakt das gesagt hat, aber er hat schon zugegeben, dass er einige Worte gesagt hat, die er so sonst nicht äußern würde. Das, glaube ich, ist verständlich in einer solchen Situation. Und ja, das hat auch, sein Coach hat das auch acknowledged, hat das aber auch ein bisschen beiseite getan. Ich will nicht unbedingt sagen, dass er das damit sehr banal beiseite getan hat, denn also so richtig abgemahnt worden ist Logan Cook jetzt da nicht gerade für seine anscheinend doch deftige Wortwahl, die da passiert ist. Also Logan Cook ist auch im Zuge dieser Schlägerei übrigens mit einer 15-Yard-Strafe bedacht worden. War jetzt Offsetting, weil auch andere Spieler von Tennessee da eine Strafe bekommen haben. Aber ein anderer Spieler ist auch des Feldes verwiesen worden im Ganzen. Aber war schon ein bisschen lustig zu sehen, da Logan Cook da drinnen zu sehen. Der allerdings mit 6 Fuß, 5 Inches, also auch gut zu sehen ist. Der ist halt auch sehr groß. Jetzt allerdings halt, weiß jetzt nicht, ob er so unbedingt die beste Figur gegen den Linebacker in einem 1-zu-1-Kampf machen würde. Also da Logan Cook muss man dann aufpassen, das könnte zumindest auch noch eine empfindliche Geldstrafe für ihn nach sich ziehen und ja vielleicht auch noch eine andere Art der Strafe. Suspendierung glaube ich jetzt nicht, aber ja, zumindest Geld könnte da eine Rolle spielen. Ja, dann hatten wir natürlich aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht, das Debüt von Charlie Smith. Der hat am Freitagnachmittag erfahren, dass er spielen wird, hat dann erstmal seinen Vater angerufen, der ja war noch bei der Arbeit, ja, ist dann quasi von der Arbeit direkt nach Hause, hat seine Frau eingesammelt und die sind dann nach, ich glaube, erst Chicago geflogen, da mussten sie ein bisschen warten, weil es da Schneefall gab, das ist der Flug verspätet gewesen und sind dann knapp in Miami angekommen, rechtzeitig zum Spiel, haben Tyke Leader dann auch noch, seinen Kicking-Coach, den ihr hier ja aus der Sendung auch schon etliche Male einmal nur gehört habt, aber ich habe ihn schon sehr häufig erwähnt, der ist dann auch noch dazu gekommen. Connor Mangan auch dabei gewesen, das ist immer wichtig, der macht so ein bisschen für Tyke Leader, für Leader-Kicking, so ein bisschen Social Media und so, da kriegt man dann immer sehr viel mit, was da so drumherum los ist, wie das Warm-up lief und so weiter. Ja, und im Warm-up lief es dann schon richtig gut, nachdem er einmal mit der irischen Flagge und Familie und Tyke posiert hat, hat er ja eben locker, mehr oder weniger locker, einen 66-Yarder gemacht und ja, das Spiel lief dann so, dass nur ein Kickoff erstmal gemacht hat, denn da lief nicht allzu viel zusammen für New Orleans und man lag dann 16-0 zurück, hat dann einen Touchdown gemacht, aber ja, wenn man 16-0 zurückliegt, dann macht man dann halt eine Two-Point-Conversion, um ein One-Score-Game zu machen, die dann auch erfolgreich war. Ja, und dann trat er allerdings an zu seinem allerersten Field-Goal-Versuch und das war gleich ein sehr weiter Kick, nämlich aus 56 Yards. Ja, und der war drin. Und zwar nicht nur einfach so drin, sondern der wäre locker aus weiteren 10 Yards gut gewesen. Also 66 Yards wäre der ohne Probleme drin gewesen. Der sehr hoch eingeschlagen im Netz. Also das lief schon mal ganz, ganz hervorragend bei seinem allerersten Kick in der NFL. Ja, und etwas später, nachdem die Saints die Chance hatten, das Spiel auszugleichen, leider eine Two-Point-Conversion, die dann zu einer Defensive Two-Point-Conversion zurückgetragen wurde, hat einen Onside-Kick gemacht, hat dabei den Ball etwas schräg, ein bisschen Watermelon, also einfach auf den Boden gelegt, nicht ganz, ganz direkt auf den Boden, sondern am Kicking-Tee so ein bisschen angelehnt. Ja, und hat den Ball dann gekickt und natürlich, wenn es mal ein Onside-Kick ist, ist immer ein bisschen Glück dabei, konnten die Saints den Ball recovern. Eigentlich ein bisschen zu früh, ein halbes Jahr zu früh. Das muss man den Saints-Spieler, der das gemacht hat, auch ankreiden. Da hätte er noch einen Augenblick warten müssen, den Ball zu sichern. Aber die Schiedsrichter hatten entschieden, dass der Ball vorher durch einen Spieler von Miami berührt worden war. Das Ganze ist sich im Review dann angeguckt worden. Und ja, also richtig gesehen hat man da jetzt nichts. Aber man hat auch nicht richtig gesehen, dass man nichts gesehen hat. Deswegen hat man die Entscheidung beibehalten. Und ja, es gab eine Recovery des Onside-Kicks, was wir ja bisher erst dreimal in dieser Saison hatten. Und ja, ich sag mal so, Charlie Smith, die NFL liebt ja solche Geschichten. Player of the Week kann ich mir da doch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, er ist jetzt zurück auf den Practice Squad, weil er ja standardmäßig nur befördert worden war für das eine Spiel. Mal gucken, ob er im nächsten Spiel dann auch aktiv sein wird. Ich denke, nach diesem Auftritt ist man da doch ganz zuversichtlich, dass er das auch machen wird und nicht Kate York. Ja, und dann gab es natürlich die Szene des Wochenendes wahrscheinlich, nämlich im Spiel der Patriots gegen die New York Football Giants. Young Weku tritt an zu einem Field Goal. Es steht 17-10, wenn ich mich recht entsinne, zu dem Zeitpunkt. Young Weku tritt an, ja, und tritt nicht den Ball, sondern er tritt in den Boden und berührt niemals den Ball. Jamie Gillen, der Holder, nimmt den Ball auf, probiert auf seine rechte Seite zu laufen, aber wird dann da auch relativ schnell getackelt für Raumverlust. Und ja, so steht das als quasi als ein Fake-Field-Goal drin, bei dem Jamie Gillen für minus 13 Yards gelaufen ist. Was war exakt passiert? Jamie Gillen hat den Ball bewegt. Das ist nicht sehr gut. Nämlich in dem Moment, als er den Ball schon hingestellt hatte, hat er den Ball noch einmal bewegt. Das hat Young Weku gesehen. Und sich in dem Moment dann, wie er später gesagt hat, entschieden, nicht den Ball zu treten. Das Problem war für ihn so ein bisschen, was soll er jetzt machen? Er ist nämlich schon in seiner Bewegung drin. Ich glaube, er hat noch ein bisschen Zeit gehabt, da irgendwie dran vorbeischwingen zu können. Denn es war jetzt nicht die allerhundertste Sekunde vor dem Impact. Aber er ist halt in einer Bewegung, die er zehntausende Male gemacht hat, wo er genau weiß, was als nächstes passieren wird. Und das, was ihm anscheinend erstens eingefallen war, ist ja sein Bein einfach in den Boden reinzutreiben, um den Ball nicht zu kicken. Denn was er gedacht hat, ist, dass Jamie Gillen den Ball verliert. Dass Jamie Gillen gleich den Ball einfach hinlegen, also fummeln wird. Und der Ball liegt dann da frei bei dem Boden. Und wenn er den dann trifft, wie er da auf dem Boden liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er einfach den Ball in den Rücken der Offensive Line ballert und der Ball dann an ihm vorbei 40 Yards in Richtung der Giants Endzone fliegt. Das wollte er anscheinend vermeiden und wollte deswegen den Ball nicht schießen und ja, hat dann den etwas kuriosen Ausweg gewählt, sein Bein in den Boden zu treiben, um zumindest den Kick zu verhindern. Vielleicht, er hat, also so wie es aussah, hätte er auch irgendwas machen können, wie sich einfach auf den Ball fallen lassen oder sonst irgendwas, wenn er den Ball nicht kicken will. Das Problem ist halt, Jamie Gillen hat den Ball halt nie verloren, sondern der stand nach dieser Bewegung, die Gillen da zugelassen hat, stand er halt einfach da. Sprich, er hätte den Ball auch einfach kicken können. Das Problem ist halt, wenn man sich da einmal so entschieden hat, dann ja, muss man da auch irgendwie durchziehen. Und er hat sich halt in dem Moment einfach falsch entschieden. Das sieht extrem dumm aus, aber es ist so ein bisschen verständlich. Und ich kann seinen Gedanken da zumindest nachvollziehen. Er hat gedacht, er verhindert da Schlimmeres, dass in Wirklichkeit gar nichts passiert ist. Daran sieht man aber wieder, dass Kicker durchaus auch so Kleinigkeiten wahrnehmen. Ich hatte mal so einen Thread gesehen, wo ein Panther gefragt hat, ob sehen die Kicker das überhaupt, wenn die Laces beispielsweise wirklich zu ihnen gedreht sind, weil das ja aus den, die konzentrieren sich ja da eigentlich nur drauf und sie sehen den Ball dann ja auch tatsächlich nur für, weiß nicht, 0,3, 0,4 Sekunden, wo er da wirklich liegt. Und die Kicker, die darauf geantwortet haben, haben alle gesagt, ja, doch, man sieht das, wenn auch nur aus den Augenwinkeln, aber man sieht halt sofort, wenn sich da irgendetwas bewegt oder bei den Laces beispielsweise, dass da irgendwas Weißes aufblitzt, das gehört da nicht hin. Und das ja, bringt einen dann doch durcheinander und so wird es da gewesen sein. Ja, ähnliches übrigens in Arizona passiert. Auch da hat Matt Hark den Ball bewegt und ja, Chad Ryland hat dadurch einen Field Goal aus 42 Yards, meine ich, verschossen. Musste sich Matt Hark danach auch einiges anhören an der Seitenlinie von Chad Ryland, der jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt die größte, wie sagt man da, Sprachkanone sonst ist, aber ja, wenn der irgendwie vier Worte sagt, dann meint er das wohl auch doch sehr, sehr direkt. Also das hat da dann auch zu einem verpassten Field Goal geführt. Da hat aber Ryland den Ball wenigstens geschossen und nicht wie Young-Wei-Koo, ich sag mal, einfach ein bisschen zu viel gedacht. Der hätte einfach durchziehen müssen. Aber eine Szene, die man so auch sehr, sehr selten sieht, mir fällt im Moment auch nicht ein. Es gab schon ein paar Mal Szenen, wo es einfach keinen Kick dann gegeben hat, aber das, dann lag der Ball wirklich auf dem Boden oder so. Mir fällt jetzt auch keine Szene ein, wo der Kicker ja einfach am Ball vorbei geschwungen hat oder so. Das wäre vielleicht auch mal sehr lustig, wenn man einfach nur den Panther zusammenprügelt. Bitte. Bitte nicht machen. Nicht den Panther, nicht den Holder prügeln. Das ist nicht gut. Nicht passiert ist das Ganze im College Football und zum Abschluss der Kurzfolge gehen wir noch ganz kurz auf den ein. Der College Football Kicker der Woche in der Rival Week kommt nicht von Ohio State, kommt nicht von Michigan, auch wenn beide Kicker da perfekt waren. Jaden Feeling für Ohio State und Dominic Siwada für Michigan, dessen Namen wir uns auch mal merken, für die Draft im kommenden Jahr. Es ist einer mit dem wahrscheinlich genialsten Namen zurzeit als Kicker im College Football. Es ist nämlich Atticus Seppington von den Oregon Ducks. Die haben gewonnen gegen die Washington Huskies und zwar mit 26-14 und das lag unter anderem auch an Atticus, der leider nicht aus irgendeinem Fantasieland oder so etwas kommt, sondern ich meine, der kommt ganz normal aus den USA. Da schaue ich jetzt aber ganz kurz mal nach, nicht, dass das doch ein Australier ist oder so. Für mich, nein, kommt sogar aus Portland, Oregon. Okay, Atticus aus Portland, Oregon. Der hat in diesem Spiel nämlich vier Field Goals probiert und die waren alle erfolgreich. Er trifft nicht in chronologischer, sondern also chronologisch im Sinne des Spielverlaufs, sondern in aufsteigender Reihenfolge. Zwei aus 32, aus 37, aus 46 und aus 51 Yards. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Atticus Seppington von den Oregon Ducks. Leider nicht so gut lief es, sowohl im Spiel als auch also als Team, als auch persönlich für Creighton Wilbanks. Das ist der Kicker der Southern Miss Golden Eagles. Die verlieren gegen die Troy Trojans, vorhin genannt wegen Evan Crenshaw, mit 28-18. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass der gute Creighton nicht seinen besten Tag hatte. Er probiert drei Field Goals in dem Spiel. Er trifft aus 27 Yards. Er trifft leider nicht aus 46 Yards. Da machen wir ihm jetzt keinen Vorwurf. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ein 20-Yard-Field Goal, das darf man dann auch treffen. Deswegen Creighton Wilbanks, unser nicht ganz so guter Kicker in dieser Woche. Deutlich besser lief es beim australischen Panther der Temple Owls. Temple, eine Universität in Philadelphia. Die verlieren allerdings gegen die North Texas Mean Green sehr, sehr deutlich mit 25-52. North Texas richtig gut in dem Jahr. Ich glaube, 11 Siege, eine Niederlage und ihr Head Coach auch auf dem Weg zur Beförderung, habe ich gehört. Ich verfolge das nicht ganz so intensiv, aber ich glaube, der Head Coach steht bereit für größere Aufgaben als North Texas. Ja, aber für Temple, über die wollen wir erstmal reden, und da über Dante Etten. Der hatte in dem Spiel 5 Punts. Und ich erzähle euch jetzt mal, diesmal in chronologischer Reihenfolge, wo er die Punts hingebracht hat. Er hat nämlich den ersten Punt an die 1-Yard-Linie von North Texas gebracht. Seinen zweiten Punt hat er an die 1-Yard-Linie von North Texas gebracht. Dann bringt er den dritten Punt an die 22-Yard-Linie von North Texas. Das ist ein Ausreißer. Dann bringt er den vierten Punt an die 6-Yard-Linie von North Texas und den fünften Punt bringt er an die 5-Yard-Linie von North Texas. Also 5 Punts insgesamt, sein Bruttoschnitt 45,8 Yards. Sein längster Punt gerade mal 51 Yards, sprich alle Punts sehr, sehr konstant. Ja, und er bringt 4 Punts innerhalb der 20 und davon 3 Punts innerhalb der 5, 2 an die 1-Yard-Linie. Deswegen sehr verdient unser Panther der Woche, Dante Etten von den Temple Owls. Und das war sie auch schon, die Kurzfolge in dieser Woche, die trotzdem über 40 Minuten lang geworden ist. Tja, vielleicht gefällt euch das Format eigentlich auch besser als das andere. Dann sagt mir doch gerne Bescheid. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes, smk-blog.de. Da findet ihr meine Homepage. Und da gibt es auch noch weitere Kontaktmöglichkeiten. Falls irgendjemand doch die Statistiken zu einem Spiel haben möchte, dann ja, nutzt die Kontaktmöglichkeiten, schreibt mich einfach an, dann gebe ich euch die Daten dazu, denn die liegen alle unter einem ganz bestimmten Ablaufschema auf meiner Homepage immer bereit. Da könnt ihr einfach raufgehen und da euch das dann einmal anschauen. Ich wünsche euch eine ganz großartige erste Adventswoche. Sagt man das so? Das ist schon die zweite Adventswoche. Ich weiß es nicht. Ich kenne mir sowas ja immer nicht ganz so gut aus. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.